Vorkonfirmation oder so geht mit der Vorkonfirmation nicht danach, sonst wird es unten zu voll, wenn alle, die schon konfirmiert sind, runtergehen mit der Tabea. Rahab. Frauen der Bibel, haben wir ja gerade so ein bisschen, machen wir Predigtreihe, gucken uns da ein paar an. Eva hat man vor 2 Wochen, die Rahab. Ich wollte mal einfach fragen, Rahab, 2, 3 Gedanken, was wisst ihr denn von Rahab? Was, oder was fällt euch ein? Ja, also jemand über die Mauer, Fluchthelfer, oder? Bitte? Stammbaum Jesu, ja. Da taucht sie auf. Hier kommt das Stichwort Jericho, genau. Fluchthelfer, das war in Jericho. Sie wohnt auf der Stadtmauer, genau. Auch nicht so der üblichste Wohnplatz, auf der Stadtmauer zu wohnen, oder? Prostituierte war zu lang. Ja? Genau, im Stammbaum Jesu, es war, nicht von der Ruth, sondern von Boas. Aber die Richtung stimmt schon. Genau, das steht im Gleichen drin. Noch ein Gedanke, der euch zu Rahab kommt. Genau. Aber das sind so die Dinge, die... die einem so spontan einfallen. In der Stadtmauer wäre vielleicht noch das Rote Seil, das ist noch bekannt geworden. Und so. Aber das sind schon ein paar die wesentlichen Dinge. Ich möchte euch einen kurzen Abschnitt, den wesentlichen Bibelabschnitt vorlesen, der geht, und dann nur ein bisschen was ergänzen aus anderen nachher später. In Josua 2 lesen wir das erste Mal von Rahab, da heißt es, Josua schickte 2 Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Und die beiden machten sich auf den Weg, erreichten gegen Abend die Stadt und auf nach einer Bleibe, also nach einer Übernachtungsmöglichkeit, kamen sie aus der Prostituierten namens Rahab. Der König von Jericho bekommt das mit und schickt sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahlen ihr, bring uns die Männer heraus, die unser Land ausspionieren. Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und bevor es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Rahab hatte die Israeliten auf ihrem Flachdach versteckt unter den Flachsstängeln, die dort aufgeschichtet waren. Rahab sagt zu den Kundschaftern, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst. Jeder zittert hier vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir haben mitbekommen, was ihr mit den Amoritern und mit den Königen Sihon und Og auf der anderen Seite des Jordans angestellt habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Deshalb flehe ich euch an, ich habe euch das Leben gerettet, schwört mir beim Herrn, lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben, rettet uns vor dem Tode. Sie lässt dann die beiden fliehen, das ist die Geschichte dann mit der Stadtmauer und dem Seil. Und als Israel kommt, das ist dann die Geschichte mit siebenmal um die Stadtmauer, mit Posaunen und Trompeten, wo dann die Stadtmauer einstürzt, da gibt Josua den Befehl und sagt zu den zwei Männern, sagt, geht in das Haus von der Rahab und guckt, dass sie verschont bleiben. Bei Rahab gibt es viel zu entdecken. Wer war diese Frau? Ich möchte 5 Punkte mit euch anschauen. Das erste ist wirklich hier, deswegen habe ich es hier hingesetzt. Die Hure. In jeder praktischen Bibelübersetzung, die wir haben, steht entweder Hure oder Prostituierte, also in jeder deutschen. Daraus wird teilweise sogar eine Theologie gemacht, im Stammbaum Jesus nimmt die Sünder an, sie ist bereits vorher auserwählt und so weiter. Und man hat so ein bisschen eine schaurig schöne Geschichte drum gebaut. Wenn man ins Hebräische reinschaut, heißt, da steht Hure, Zona. Und damit habe ich natürlich als Deutscher sofort ein klares Bild vor Augen. Das ist eine Frau, die sich für Sex verkauft. Das sind die Damen in den Bordellen, die irgendwo an den Straßenecken stehen. Freiwillig oder gezwungen. Das ist mein Bild. Jetzt verändert sich aber über Jahrtausende die Bedeutung und die Anwendung eines Wortes. Ja, bloß mal ein ganz simples Beispiel aus uns. Leberkäse. Also bayerisch Leberkäse. Es hat nichts mit Leber zu tun. Da ist keine Leber drin. Weiß jemand, was das bedeutet, woher das kommt? Leber kommt von Leib, aus dem Bayerischen, also in Form eines Brotleibes. Und Käse ist einfach eine essbare Masse im Bayerischen. Das hat auch nichts mit Käse zu tun. Käse ist einfach eine essbare Masse, in dem Fall aus Fleischabfällen. Also Leberkäse ist sind Fleischabfälle, eine essbare Masse aus Fleischabfällen in Leibform. Hat weder mit Leber noch mit Käse was zu tun. Weiß kein. Ich hätte noch andere Beispiele, Gründonnerstag oder, ach eins, das ist noch ganz interessant, Kanake. Was ist ein Kanake in unserem Sprachgebrauch? Ein Kanake. Abwerten für Ausländer, meistens südlicher Herkunft. Also zum Schweden wird man es eher nicht sagen. Ja, wisst ihr, woher das Wort kommt? Was? Es kommt aus dem Hawaiianischen, also die Portugiesen haben das irgendwie eingeschrieben, und es heißt Mensch. Genau. Also, wer seine Menschlichkeit ablegt, der beschimpft einen anderen als Kanake. Ja? Ja, also als Menschen. Aber warum ich das sage, ist Sprachgebrauch. Gell? Hat man dann solche Dinge. Und sowas Ähnliches finden wir hier auch. Das Wort selber bedeutet Hure, aber was wir darunter verstehen, was man damals darunter verstanden hat, eventuell was ganz anderes. In einer Auslegungstradition der Rabbiner, die sich dann bis Flavius Josephus zieht, und er beschreibt es auch in seinem Buch Jüdische Altertümer, der redet einfach von einer Gastwirtin. Es war eine Frau, die hatte eine Gastwirtschaft, deswegen suchen sie sich da eine Herberge. Ganz simple Erklärung. Das ist ein Angebot. Wenn man das vierte Buch Mose liest, dann kann man das zusammenbinden. Ja, sie war eine Ausländerin, sie war eine Außenstehende. Ja? Und die wurde deswegen so bezeichnet, weil sie war unrein, sie hat nicht dazugehört. Ja? Und dann kommt noch was dazu, es gibt im Orient und Nordafrika heute vor allem noch verbreitet eine Form von Ehe, die uns fremd ist. Im Deutschen nennen wir das Wort Zuge-Ehe. Das ist also eine selbstständig lebende Frau, die hat einen oder mehrere Männer, die ihr sexuell, aber auch wenn es um andere praktische Dinge dient, zugänglich sind. Ansonsten lebt ihr eigentlich allein. Eine Form der Ehe. Gibt es heute, wie gesagt, noch in manchen afrikanischen Ländern. Schulde schlägt es zum Beispiel vor. Und interessant ist, dass die jüdische deutsche Übersetzung es übersetzt mit Buhlerin. Pullerin beschreibt im Altdeutschen ein Liebesverhältnis, ein ungeordnetes Liebesverhältnis. Heute würde man sagen, also vor ein paar Jahren hat man gesagt, die lebt in wilder Ehe zusammen. Ja. Was dann wiederum erklärt, warum Jude von seinem Denken sagt, das ist eine Hure. Ja. Also in dieser Spanne bewegen wir uns bei diesem Wort. Und da müssen wir, ist einfach ganz gut, wenn man das mal ein bisschen ablegt, was, wenn wir so ein Wort hören, was denkt. Jetzt fragt der eine oder andere vielleicht, warum ist das wichtig? Ich halte es deswegen für wichtig, weil solche Bilder, so ein Festhalten an bestimmten Worten, Übersetzungstraditionen oder Auslegungen, die sagen was aus darüber, wie wir auf Menschen schauen. Ja, geben wir anderen eine Chance, aus dem Bild, das ich von ihnen habe, herauszukommen. Weil die Schwierigkeit bei sowas ist, ich höre so ein Wort, Stempel drauf, und damit bin ich fertig. Und das geschieht in ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Wir ordnen Menschen ein und haken sie innerlich für uns ab. Als Christen wollen wir aber lernen, die Menschen durch die Augen Jesu zu sehen. Um das zu lernen, ist es wichtig zu studieren, wie Menschen eigentlich Jesus Menschen begegnet ist. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass man sich mal mit so einem Wort auseinandersetzt, sagt, was entsteht eigentlich in meinem Kopf für ein Bild und was ist in der Wurzel, was steckt eigentlich dahinter. Menschen wie Rahab genauer anschauen, damit wir als Nachfolger Jesu nicht in die Falle tappen, denen hinterherzulaufen mit dem größten Geschrei. Auf der anderen Seite lesen wir aber ein paar Dinge über den Text, über Rahab im Text, die wir als gesichert ansehen können. Nämlich, dass sie alleinstehend war. Was für eine Frau zu der Zeit ja nicht unbedingt das Normale war. Ja, weil sie redet, als sie bittet, lasst meine Eltern und meine Geschwister leben und deren Angehörigen. Es ist nirgendwo die Rede von einem Mann, von eigenen Kindern und eigener Familie. Sie hat nur Geschwister. Und als alleinstehende Frau stand sie natürlich damals mit Sicherheit auch unter den Leuten in Jericho außerhalb der gesellschaftlichen Norm. Also die Zugehe-Ehe ist in dem Fall die alleinstehende Frau, ja? Das ist zum Verständnis. Weil die, natürlich war die Norm, dass eine Frau relativ jung verheiratet wurde, weil es eine Belastung war für die Familie. Und das ist hier bei Rahab anscheinend nicht der Fall. Ein zweiter Punkt, der die Rahab ist eine Verräterin. Kollaborateurin, ich habe das jetzt heute so ein bisschen in den Eintopf geschmissen. Die Rahab erkennt, das sind zwei Kundschafter, zwei Spione. Und sie versteckt sie. Sie kennt die Situation in ihrer Stadt, alle haben Angst vor diesem Heer, das da draußen auf der anderen Seite des Jordans steht. Und die Geschichten haben sich, also der Buschfunk hat funktioniert. Ja, die haben gehört, die Israeliten, die Geschichte für Schilfwehr, die haben gehört vom Wüstenzug. Und die haben gesagt vor allem, und wir haben gehört, was ihr mit den Ammonitern, was ihr mit dem König von Sion und von Og gemacht habt. Die habt nämlich einfach alle niedergemacht. Ja, die haben auf gut Deutsch gesagt in Jericho die Hosen gestrichen voll. Die sind wie gelähmt. Die Bewohner der Stadt und des Landes und Rahab sieht die Niederlage kommen. Ja, wenn angsterfülltes Heer hat weniger Chance auf den Sieg als ein Heer voller Hoffnung. Und sie schlägt sich auf die Seite der wahrscheinlichen Sieger. Aus ihrer Sicht sichert sie sich ihre Zukunft. Sich und ihren Angehörigen. Aber objektiv betrachtet hat das Ganze auch einen Beigeschmack. Weil sie wird zur Verräterin an ihren eigenen Leuten. Das ist erstmal für die Leute in Jürichow nicht schön. Vielleicht hätte sich die Katastrophe ja verhindern lassen. Könnten die Jerichoaner nachhinein, wenn die ausgeliefert hätte. Rahab stellt ihre Interessen und die Interessen ihrer Familie ihren Vorteil vor das Gemeinwohl. Wird sie erwischt, wird sie es kaum überleben. Verräter, Kollaborateure sind nirgendwo gerne gesehen. Und wir erleben das immer wieder, auch in unserer Gesellschaft. Ja, ihr kriegt es ja mit durch die Medien, WikiLeaks und Co. WikiLeaks ist ja schon eine Weile her. Aber egal wer andere verrät, mal egal aus welchen Motiven, der lebt gefährlich. Und doch gibt es gute Gründe, Verräter zu werden. Es ist ja oft auch eine Frage der Sichtweise, Verräter oder Held. Gestern kam in Deutschlandfunken nachmittags ein Beitrag, brauchen wir heute noch Helden? Aus Sicht der Regierung im Dritten Reich war jeder, der einen Juden versteckte, ein Verräter. Heute sind diejenigen, die Juden damals gerettet haben, für die meisten deutschen Helden. Weil sie Courage bewiesen haben. Und im Nachhinein, aus unserer Sicht, würde ich vollkommen recht geben. Aber wer erwischt wurde, wurde hingerichtet. Und es ist spannend zu lesen, wie Dietrich Bonhoeffer mit seinem Gewissen gerungen hat bei der Planung für den Anschlag auf Hitler. Er hat sich's nicht leicht gemacht. Ja, wenn ich erkenne, dass was falsch ist, ist Verrat dann vielleicht das Richtige? Und dann bleibt trotzdem die Frage, tue ich etwas, um meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen oder weil ich was verändern möchte? Ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie lange das jetzt her ist, 10 Jahre bestimmt. Damals der Schweizer Bankangestellte, der die Adressen-CD anbot an die deutschen Finanzämter. Könnt ihr euch erinnern? Handelt der aus Geldgier? Oder war er zuerst sein Gewissen, das ihn treibt? Und mit dem Geld wollte er sich eigentlich nur seine Zukunft absichern, weil klar ist, wenn er auffliegt, dann ist er raus. Wer kann das so genau sagen? Also, worauf ich raus will, Rahabs Motive dürfen zumindest hinterfragt werden. Das Ergebnis am Ende gibt dir recht. Josua gibt den jungen Männern den Befehl, die bei ihr waren, geht zum Haus der Rahab und holt sie und ihre Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Und das tut sie. Rahab und alle ihre Angehörigen, die sich bei ihrem Haus versammelt hatten, wurden lebend aus der Stadt hinausgeführt zum Lager der Israeliten. In Kapitel 6 lesen wir, die beiden liefen zu Rahabs Haus, brachten sie zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und führten sie an einen Ort außerhalb des Lagers Israel. Das lässt aufhorchen. Und das ist dann Punkt 3. Zu wenig Platz. Die Außenstehende. Der Text weist uns deutlich darauf hin, dass sie nicht in das Lager der Israeliten geführt wird, sondern draußen bleibt. Ob sich das die Rahab so vorgestellt hat? Ich habe doch alles für diese Israeliten getan. Ich habe ihnen geholfen, ich habe alles gehalten, was abgesprochen war, mehr oder weniger wortwörtlich sogar. Und jetzt bin ich mit meiner Familie draußen vor dem Lager. Draußen vor dem Lager zu sein, ich bin ohne Schutz. Ich bin nicht im Schutz der Gemeinschaft. Draußen vor dem Lager sind eigentlich die Kranken, zum Beispiel die, die Lepra hatten. Ja, die wurden vors Lager geschickt. Außerhalb des Lagers sind diejenigen, die unrein waren. Ja, die Frauen zum Beispiel, die ihre Tage hatten, mussten das Lager verlassen, weil sie unrein waren. So war das in Israel, so wurde das gedacht. Steht im dritten oder vierten Buch Mose. Vor dem Lager leben die, die nicht dazugehören. Also sie lebt da, wo diejenigen leben, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Lager, das kennen wir doch, oder? Auffanglager, Flüchtlingslager. Möglichst so, dass die Normalbürger nicht belästigt werden. Angewiesen auf den guten Willen der anderen. Lebend, aber elend. Hoffend und bangend, monatelang im Ungewissen. Ihr verfolgt bestimmt die Diskussion, die wir da im Moment haben. Rahab und ihre Familie sind in Israel alles andere als willkommen. Und hat das Netz auch seine Berechtigung? Zum einen, woher weiß ich denn als Führer Israels, dass die nicht wieder zum Verräter werden? Diesmal an uns. Einmal Verräter, immer Verräter. Kann ich diesen Leuten trauen? Verräter genießen dummerweise oder berechtigterweise bei denen, denen sie geholfen haben, nicht immer einen guten Ruf. Und dann das Zweite ist, es gibt auch ein Gesetz bei Mose, 2. Mose 34, lesen wir, du sollst dich nicht mit den Bewohnern, mit den Völkern des Landes Kanaan vermischen. Du sollst nicht heiraten, nicht bei dir aufnehmen und so weiter. Damit die Begründung ist, damit der Götzendienst bei euch keinen Einzug hält. Ja, eine Begründung mit. Also da steht ein klares Verbot. Und gerade vor Jericho, ja, das muss man lesen, die Kapitel dann, hat Josua den Bund mit Gott erneuert. In der Wüste haben sie das so ein bisschen schleifen lassen, 40 Jahre Wüstenwanderung, da hat man das alles nicht so genau genommen, weil Zeichen des Bundes mit Gott war, dass jeder Mann in Israel beschnitten war. Dadurch war er Teil des Volkes Israel und vor allem Teil des Bundes mit Gott. Das haben sie vernachlässigt, sagen wir mal so. Und das merkte Josua. Und kurz bevor sie Jericho angreifen, eine Woche vorher, damit alle wieder gesund sind und gerade auslaufen können, werden alle Männer in Israel, die es nicht waren, beschnitten. Der Bund mit Gott wird erneuert. Und da wird dann natürlich plötzlich so eine Bunderneuerung, die Gesetze werden dann ganz, ganz wichtig. Rahab und ihre Familie gehörte nicht dazu. Zumindest nach dem Gesetz Mose waren sie Außenstehende. Vor der Gemeinschaft der Israeliten Ausländer unrein. Also ausgegrenzt. Das ließ sich mit dem Gesetz hervorragend begründen. Und das ist die Schwierigkeit manchmal von Gesetz. Man versucht Dinge zu regeln, ja, wir versuchen ja auch alle möglichen Dinge zu regeln, aber nicht immer wird das erreicht, was eigentlich gedacht ist. Man kann, und wird ja auch regelmäßig getan, viele biblische Texte dazu verwenden, um auf andere zu zeigen. Es geht hervorragend. Ja, Sünder, Ehebrecher, Ungläubige, Ausbeuter, Schwuler oder sonst irgendwas. Es geht jetzt nicht um Inhalt, es geht um die Art und Weise, wie wir mit solchen Texten umgehen, um das Zeigen auf anderen. Und das bemängelt Jesus im Neuen Testament massiv. Ihr habt das Gesetz und ihr habt ein Monstrum daraus gemacht, das die Menschen knechtet. Nicht mehr etwas, was ihnen hilft. Ja, er nimmt, eines der berühmtesten Beispiele ist dann, das er immer wieder anbringt, ist der Schabbat. Ja, es ist gedacht zum Wohl des Menschen und ihr habt einen Stressfaktor daraus produziert, dass Menschen mehr, dass es keine Freude macht mehr, den Schabbat zu feiern. Luther wirft dasselbe dann später der Kirche vor. Ihr habt aus der frohen Botschaft, aus dem Evangelium, habt ihr eine Botschaft der Knechtschaft gemacht, habt die Menschen unterjocht, dabei soll das Evangelium freimachen. Und so steht Rahab aus verschiedenen Gründen außerhalb der Gesellschaft Israels. Rahab hat es aber im Laufe der Zeit geschafft, das Vertrauen der Israeliten zu erwerben. Ein wichtiger Punkt war da dabei mit Sicherheit, sie war eine Retterin. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das eine, sie rettet zwei fremde Männer. Und das tut sie ganz bewusst und erstmal völlig selbstlos. Sie versteckt diese Männer auf dem Dach und lügt die Soldaten des Königs. Sie lügt ihnen direkt ins Gesicht. Sie behauptet, die Männer wären schon wieder gegangen. Sie waren da, klar, das hätte sie ja nicht leugnen können, da hätte es genug Zeugen gegeben. Aber die sind schon wieder gegangen, das hat halt keiner gesehen. Und schickt die Soldaten dahinterher außerhalb der Stadt. Dabei liegen sie bei ihr auf dem Dach. Und sie versteckt diese Männer ohne irgendeine Zusicherung, dass die auch was für sie tun. Rahab geht hier in eine Vorleistung und rettet diese Männer, ohne zu wissen, ob es ihr überhaupt was bringt. Und ich finde, es ist durchaus vergleichbar. Ich habe gerade, gerade mit zum Beispiel dem Dritten Reich, wenn Menschen Juden versteckten. Die hatten keinerlei Vorteil davon, sondern haben eigentlich vor allem sich Sorgen und Risiko, entdeckt zu werden oder verraten zu werden, aufgeladen. Und sie mussten andere täuschen. Freunde, Nachbarn, den Staat sowieso, um sich und die Menschen, die bei ihnen wohnten, zu schützen. Darf man lügen und täuschen, um jemanden zu retten oder sich selbst zu retten? Sich selber aus der Schlinge zu ziehen? Ich glaube, die Debatte ist so alt wie das Thema. Ich kann mich erinnern, bei Licht im Osten, an meine dritte Fahrt. Wir waren ein junges Team, drei junge Leute, alle so Anfang 20. Ein Auto voller christlicher Literatur hinter den Eisernen Vorhang, 1988 müsste das gewesen sein. Und ich weiß noch, wir hatten lange Zeit, so eine Autofahrt ist lange, wir hatten Zeit, uns Gedanken zu machen. Wenn die uns an der Grenze fragen, wenn die uns unterwegs, dieses Wenn war uns ganz wichtig als junge Leute, wie dürfen wir die Unwahrheit sagen? Müssen wir uns outen? Oder dürfen wir so haarscharf an der Wahrheit vorbeigehen, dass es gerade noch gilt? Ich kann euch sagen, die ganze Diskutiererei hat nichts genützt. Also in der Situation, in der Situation waren, war plötzlich was ganz anderes wichtig. Wir hatten ja die Sachen versteckt, wir hatten Kontakt aufgenommen zu dem Pastor, wo der die Literatur bekommen soll, also ein Teil davon, hatten uns einen Platz, einen ruhigen Platz, da muss er dann im Auto rumschrauben und so, einen ruhigen Platz gesucht, wo man die Literatur im normalen Raum, dass man sie schnell dann umladen kann. Und wenn wir hinten so das schön alles aufgeschraubt haben, die eine und ich, kommt jemand. Riesentheater, was macht ihr da und so weiter. Und die vorne am Steuersaal gewartet hat und aufgepasst hat und gesagt, duckt euch, haltet still, betet. Das war plötzlich das Einzige. Es war kein Thema mehr zu diskutieren und so weiter. Sondern in dem Moment galt nur noch, jetzt sind wir auf Gottes Hilfe angewiesen, alles andere ist Wurscht, auf gut Deutsch gesagt. Gott vertrauen und beten. Jetzt waren keine Ausreden mehr gefragt. Und in meiner Erinnerung hat uns das hinterher bei der Fahrt nie wieder beschäftigt, das Thema, wie reagieren wir. Vertrauen war plötzlich viel, viel wichtiger geworden. Und trotzdem darf die Frage nach Wahrheit und Lüge in Notsituationen gestellt werden. Ja, und ich halte es für problematisch, hier von vorne eine allgemeingültige anzugehen, sage, du musst es so oder so machen. Ja. Wir reden von Notsituationen, wir reden jetzt nicht vom erwischt werden beim Bescheißer in der Klassenarbeit. Ja. Ja, das ist ein anderes Thema. Das gehört hier nicht mit dazu. Aber durch die Lüge, durch ihren Einsatz, rettet die Rahab diese beiden Männer. Und als die Soldaten weg sind, da erklärt sie sich. Und sagt, hey Leute, ich weiß, wir haben keine Chance und ich weiß, euer Gott ist der einzig wahre Gott im Himmel und auf der Erde. Das sehe ich und deswegen habe ich euch gerettet. Und jetzt drückt sie raus und sagt, jetzt bitte ich euch, zahlt es mir zurück. Und zwar, indem ihr meine Eltern und meine Angehörigen rettet. Meine Geschwister, ihre Familie, also die Sippe im Endeffekt. Und das ist das Zweite. Neben den Männern rettet sie erstmal ihre Familie, also ihre Sippe. Und der Handel ist, den sie dann abschließen, der beschworen wird dann auch, alle Angehörigen aus der Familie, die während des Angriffs in Rahabs Haus sind, die sollen verschont werden. Rahab stellt keine Bedingungen, aber sie bittet um Schonung. Rahab droht auch nicht, das hätte sie ja auch tun können, weil sie sagt, oh Freunde, ich habe euch jetzt gerettet, wenn ihr das jetzt nicht so macht, wie ich es vorschlage, hole ich die Soldaten zurück. Wäre kein Problem gewesen. Tut sie aber nicht. Was sie tut, ist bedingungslos ihre Hilfe. Aber sie bittet. Und es hat mich schon erinnert an, wie die Rahab hier handelt, an Jesus. Es ist eine Vorschau so auf Jesus hin, weil das ist doch eigentlich das, was Jesus auch tut. Ja? Dass er bedingungslos für uns gestorben ist, dass er bedingungslos uns rettet. Jesus sagt nicht, du musst dich so und so verhalten, mach erstmal was für mich, leiste was für mich, halte diese und jene Gebote, dann rette ich dich. Nein, er macht es von sich aus. Und Rahab tut es auch von sich und in ihre Bitte, dann bezieht sie erstmal ihre Eltern, ihre Geschwister ein, alle, die dazugehört. Und erst ganz am Ende, eigentlich fast im Nebensatz, den man halb überliest, heißt es, rette uns. In diesem uns ist sie dann auch dabei. Würde ich vollkommen verstehen. Ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Also ich hätte erstmal bei mir angefangen und so weiter und sage, ach, Eltern und Geschwister habe ich auch noch. Bei Rahab lese ich das hier anders. Genau steht da eigentlich, rettet unsere Seelen vor dem Tode. Es ist der verzweifelte Ruf einer Frau, ich möchte nicht untergehen, wir wollen nicht untergehen, wir wollen nicht sterben, wir wollen leben. Ich bin überzeugt, Rahab hat hier insgesamt in diesem Hören vom Gott Israels etwas gefunden, etwas erkannt, wo sie gesagt hat, dafür lohnt es sich, weiterzuleben. Weil letztendlich, sie kommen mit nicht viel mehr als dem nackten Leben davon. Und sie verlieren alles um sich herum, außer die engste Familie, ganze Freunde, die Heimat. Aber da ist was, wofür es sich lohnt. Und das wäre dann das Fünfte. Rahab, die Gläubige. Das war jetzt hingeschludert. Es klingt schon wie ein Bekenntnis, wenn Rahab Propheten, Kapitel 2, Vers 11 sagt, der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Rahab hat eine Ahnung. Sie hat gehört von diesem Gott, sie hat was erkannt, und zwar von seiner Macht und Größe und noch mehr. Sie hat erkannt, dass ihre Götter, an die sie bisher geglaubt hat, und sie und ihre Familie und ihre Landsleute, diese Stein- oder Holzfiguren, dass die nichts ausrichten können gegen diesen wahren Gott. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es noch nicht ihr Gott. Sie redet von eurem Gott, von dem Gott dieser beiden Männer, von dem Gott Israels. Ich würde sagen, sie ist auf dem Weg, sie ist eine Suchende. Rahab hat Gott, ja, sagen wir mal, erkannt als wahren Gott. Aber da bleibt doch die bange Frage, wird er auch mein Gott sein? Wird er auch für mich da sein? Kann er mein Gott werden? Wird er mich, die Außenstehende, annehmen? Und da bekommt dann diese Bitte, rettet unsere Seelen, noch eine ganz andere Tiefe. Jesus bringt es im Neuen Testament mal so auf den Punkt, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ja? Und hier bei Rahab wird aus diesem Suchen, aus diesem Bitten und aus dem Anklopfen, aus der Frage, wird die Annahme. Aus dem Anerkennen, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist, wird schließlich Glaube. Und dieser Glaube wird so tief, vorher, wir hatten es hier, dieser Glaube, diese Beziehung wird so tief, dass Rahab als einzige Frau des ganzen Alten Testaments im Neuen Testament als Vorbild des Glaubens uns vorgestellt wird. Wir lesen nämlich von ihrem Jakobus in dem Hebräerbrief, bei Hebräer heißt, nur weil Rahab Gott vertraute und Israels Kundschafter freundlich aufnahm, wurde sie nicht getötet wie alle anderen Bewohner von Jericho, die sich Gottes Willen widersetzt haben. Rahab hat sich nicht widergesetzt, sondern sie hat geholfen. Und sie wird da gestellt, müsst ihr mal nachlesen, Kapitel 11 im Hebräerbrief, in eine Reihe gestellt mit Glaubenshelden, mit Abraham, Isaak, Jakob und Mose. In dieser Linie taucht sie auf. Wie gesagt, als einzige Frau des Alten Testaments. Das Besondere an Rahab in der ganzen Geschichte ist, dass sie sich einem Gott anvertraut, den sie selbst noch nicht kennt. Ja, sie vertraut ihr Schicksal den Menschen an, die an diesen Gott glauben, die mit diesem Gott leben. Und der Vorschuss, die Vorleistung, die sie den Männern gibt, das Vertrauen, das sie ihnen entgegenbringt. Ich bewerte das als Beginn des Glaubens. Es ist nicht nur ein Herantasten, es ist mehr. Und Rahab wird angenommen. Sie wird schließlich aufgenommen, sogar in die Gemeinschaft auch Israel. Sie bleibt nicht auf Dauer vorher. Wir haben es vorher hier gehört. Ein Mann namens Salomon heiratet sie. Und sie ist die Mutter oder Vorfahrin dann des Boas. Ja, Matthäus 1, Vers 5, können wir das nachlesen. Boas, also da steht, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, die Ruth kennen wir auch, ja, haben wir schon gehört, und Obed zeugte Isai, und Isai ist dann der Vater Davids. So läuft es. Das ist Rahab. Die wollte ich euch vorstellen, ich finde sie eine faszinierende Frau, habe selber jetzt beim Vorbereiten nochmal einige Dinge entdeckt, die mir auch nicht so im Kopf waren. Rahab, eine Außenseiterin, eine Frau, die außerhalb der Norm lebt, vorher und hinterher auch eine ganze Zeit, wird zum Vorbild des Glaubens. Ich finde es eine unheimlich starke Story. Und die Story, die lädt mich ein, mich diesem Gott anzuvertrauen. Dem Gott, dem ich so wichtig bin, dass er wurde wie wir, damit wir seine Liebe begreifen können. Rahab sah Gottes Macht und Größe und fing an zu glauben. Sie erlebte seine Liebe und Güte, als sie angenommen wurde, und in Jesus begegnet uns Gott dann greifbar. Soweit heute Morgen, das war die Kurzversion. Wer die Langversion möchte, lege ich hinter aus oder gebe sie als PDF. Steht noch ein bisschen mehr drin, wer Interesse hat. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass wir solchen Frauen wie Rahab begegnen dürfen. Dass wir an ihr sehen dürfen, wie du durch die Irrungen und Wirrungen des Lebens führst. Hilf uns immer wieder, dich zu finden, zu dir zurückzufinden und anzunehmen, das, was du uns gibst. Amen.